Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wir sind alle dabei gewesen. Auf die eine oder andere Art. Dabei gewesen bei der Jahreswende. Und darf ich dich fragen, wie war das bei dir? 3, 2, 1, frohes neues Jahr, gesegnetes neues Jahr, gute Wünsche, fromme Wünsche, Prost, Umarmung, ein Küsschen für die Ehefrau, den Ehemann. So ungefähr war es vielleicht bei mir. Vielleicht bei dir anders, vielleicht bist du schon um 11:30 ins Bett gegangen oder du hast den Jahreswechsel alleine erlebt. Wie dem auch sei, du und ich, wir waren alle dabei. Auf die eine oder andere Weise. Aber ich möchte dich nochmal fragen, wie bist du in das neue Jahr gestartet? Und mir geht es jetzt nicht um die Party. Da hoffe ich einfach mal das Beste. Sondern mir geht es um deinen inneren, deinen geistlichen Zustand. Wie schaust du auf das vergangene Jahr zurück? Wir haben es vorhin von Ruth gehört. Das ist das, was man tut am Altjahresabend. Und vielleicht gehörst du zu den 78%, die nach einer Umfrage des Ipsos-Instituts der Auffassung war, dass 2022 ein schlechtes Jahr für Deutschland war. In der gleichen Umfrage haben 52% der Teilnehmer gesagt, dass es für sie persönlich ein schlechtes Jahr war. Und das ist wahrscheinlich fast der schlechteste gemessene Wert, den man da jemals haben konnte. Eine andere Umfrage des Hamburger Instituts für Zukunftsfragen hat ergeben, dass 63% der Deutschen angstvoll in die Zukunft schauen. Angstvoll. Keine Ahnung, wie die es genau gemessen haben, aber das war das Ergebnis der Studie. Und einer der Zukunftsforscher hat gesagt, dass unsere jetzige Situation, dass man das bezeichnen könnte als einen Absturz der Zuversicht. Absturz der Zuversicht. Und ich habe mich gefragt, ist das das, was uns die Politiker mit ihrer Wiederholung des Wortes Zeitenwende sagen wollen, das Wort des Jahres 2022, was damit eigentlich gemeint ist, Absturz der Zuversicht? Und wie sieht das mit deiner Zuversicht aus? Ist sie abgestürzt? Und wenn ich da auf mich schaue, muss ich sagen, ja, schon irgendwie. Und ich bin von meiner Grundkonfiguration her ein verhalten optimistischer Mensch. Ich schaue auf meine Frau, sie lacht. Sie würde es nicht unterschreiben, sie meint, ich wäre der pessimistischste Mensch, den sie kennt. Aber das stimmt nicht. Also ich bin also verhalten optimistisch, würde ich schon so sagen. Aber wenn man sich ansieht, was wir in Deutschland so für Probleme haben, das kann schon beängstigend sein. Was sind unsere Probleme? Der ein oder andere von euch denkt jetzt vielleicht an den Klimawandel. Nun, ich nicht. Übrigens auch die Mehrheit der Deutschen nicht oder nicht mehr zumindest. Sie denken an den Überfall von Russland auf die Ukraine. Ein Krieg, nur 1000 Kilometer von uns entfernt. Oder vielleicht auch immerhin 1000 Kilometer von uns entfernt. Aber die Auswirkungen sind bei uns längst angekommen. Wir haben eine Inflationsrate von 10%. Und wenn man das ein bisschen genauer analysiert, die Verbraucherpreise für Energie sind in 2022 um 40% gestiegen, die Nahrungsmittelpreise um 20%. Und gerade die letzten beiden Komponenten, die treffen letztlich jeden. Sie sind spürbar für Mittel- und Gutverdiener, aber wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, merkt man es noch viel mehr. Ein echtes Problem. Höhere Preise, gut, das ist das eine, aber wir leben ja in der Erwartung eines Ausfalls der Gasversorgung oder auch des Stromnetzes. Dass das Stromnetz für mehrere Tage nicht mehr online ist, das ist mittlerweile ein denkbares Szenario. Matthias hat neulich erzählt, dass er unter die Prepper gegangen ist, also die Leute, die sich auf so einen Stromausfall vorbereiten. Ich muss sagen, ich auch. Also da gibt es ja das Bundesamt für Katastrophenschutz und das veröffentlicht ja so eine Liste, was man alles zu Hause haben muss. Erbsen und keine Ahnung was auch. Und dann habe ich das mir angeschaut und habe ich festgestellt, man braucht ein Kurbelradio. Kennt ihr ein Kurbelradio? Nee? Also ich habe es mal mitgebracht, ich habe es mir gekauft. Ein Kurbelradio, ein faszinierendes Gerät. Also wenn der Strom ausfällt, gibt es erstmal Licht in unterschiedlichen Größen. Ja, was hier mit dabei ist. Kurbeln kann man auch, ich zeige es hier mal. Man kurbelt, ja. Und dann stellt man den Radiosender ein auf Deutschlandfunk oder ERF Plus, muss man hier wahrscheinlich sagen. Meine Familie, man hat eine Leselampe, ja. Man kann ein Notsignal absetzen. Ich zeig's mal kurz. Ja? Genau. Meine Familie hielt mich für verrückt, vor allen Dingen meine älteste Tochter. Bis ich ihr gezeigt habe, dass das Ding hier einen USB-Anschluss hat und man das Handy aufladen kann, dann war's schon wieder gut. Dass das Handynetz dann auch ausfällt, wenn der Strom weg ist, habe ich ihr nicht erklärt. Naja, also vorbereitet, ja. Aber auch in anderen Bereichen, wir sehen, wir haben Lieferengpässe. Wer von euch mal was reparieren musste oder ein Haus gebaut hat, der hat das sicherlich bemerkt. Fiebersaft wird knapp. Das war vor Corona für mich wirklich völlig undenkbar, dass das in Deutschland passiert. In Entwicklungsländern, okay, Schwellenländern, vielleicht noch Frankreich. Aber hier? Nee. Hätte ich vor 3 Jahren, hätte ich gesagt, niemals. Das kann nicht passieren bei uns. Und wenn ich ehrlich da reinschaue, ich sehe wenig Ansätze, dass sich das in 2023 ändern wird. Absturz der Zuversicht? Ja, irgendwie schon. Und bei mir persönlich kommt da noch dazu Probleme auf der Arbeit. Probleme, die mir die Freude an meiner Arbeit vermiesen. Und ich habe meinen Beruf viele Jahre wirklich eigentlich immer mit großem Enthusiasmus und gerne ausgeübt. Und in diesem Jahr musste ich mir eingestehen, es wird nicht so weitergehen, so gut wie es bisher gelaufen ist. Es wird schlechter werden auf der Arbeit. Ich habe da Probleme und es ist nicht leicht. Und das nicht, weil ich jetzt faul gewesen wäre oder nichts geleistet hätte, sondern es liegt auch daran, dass ich an ein paar Punkten mal eine Wahrheit gesagt habe, die aber von den Verantwortlichen keiner hören wollte. Ist mir jetzt schon klar, ist meine Sicht der Dinge. Das würden die vielleicht ganz anders sagen, als ich das jetzt hier sage. Mir geht es auch gar nicht so darum, ob ich damit recht habe oder nicht, sondern worum es mir geht, ist, dass mir das erste Mal da irgendwie so die Motivation fehlt für meinen Beruf und das zieht mich irgendwie runter. Und wenn du so ein Gefühl hast, dass irgendwie an allen Punkten, die du so analysierst, das irgendwie abwärts geht, das ist echt ein blödes Gefühl. Und ohne Zuversicht und ohne Hoffnung leben, das geht doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Und unsere Predigtreihe heißt ja auch so, nicht ohne Zuversicht durch die Zeitenwende, sondern mit Zuversicht durch die Zeitenwende, zuversichtlich durch die Zeitenwende. Und dieser Grundzustand der Hoffnung, das ist für mich eine ganz wichtige Grundeinstellung. Nur, wie kann man die bekommen, wenn man sie verloren hat? Und ich habe jetzt davon gesprochen, dass ich damit hadere. Das ist nicht so ganz richtig gewesen. Ich muss sagen, mir fehlte die Zuversicht, aber ich habe sie wieder gewonnen. Und ich möchte euch heute mitnehmen in einen Bibeltext, der das bei mir ausgelöst hat. Und das ist auch noch nicht jahrelang her oder so, sondern das ist vielleicht so 6 Wochen her, wo ich das gelesen habe. Und das möchte ich zusammen mit euch heute durchgehen. Ich lese aus Römer 8 ab Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe diesen Text vor ein paar Wochen in keiner guten Stimmung gelesen. Ich war fokussiert auf meine Probleme, auf meine Herausforderungen und auf die Leute, mit denen ich Konflikte habe. Ich bin ja schon ein paar Jahre Christ und als reifer Christ hat man natürlich sofort den passenden Bibelvers für jede Situation parat. Ich habe mir mein Vorbild genommen an den Aposteln Jakobus und Johannes. Die sagen nämlich zu Jesus in Lukas 9, Vers 54, Herr, wenn du willst, befehlen wir, Feuer soll vom Himmel herabfallen und sie vernichten. Und das war genau das, was ich gedacht habe. Manchmal ist es gut, wenn nicht genau das passiert, für das wir beten. Wobei, naja, aber gut, Spaß beiseite. In der Stelle, die wir im Römer jetzt gelesen haben, sehen wir, Paulus wischt die Probleme nicht weg, sondern er tut was Zweites, er setzt etwas dagegen. Er bestimmt das Verhältnis und die Perspektive. Aber er misst das Leiden dieser Welt schon erstmal durch, bevor er etwas dagegen setzt. Er spricht von Angst, von Vergänglichkeit, von Wehen und vom Seufzen. Und es scheint für ihn irgendwie so ein Grundzustand der Welt zu sein, dieses Ächzen und Stöhnen. Der Zustand der Schöpfung Gottes ist die Vergänglichkeit. Die Schöpfung will hin zur Freiheit, aber sie ist in der Vergänglichkeit gefangen. Die ganze Schöpfung seufzt und liegt in den Wehen. Und es gibt diesen Bruch zwischen Gott und seiner Schöpfung und daran leiden alle. Er vergleicht das Leiden hier mit Wehen. Und das stellt unser Sehnen dar, dass alles wieder in Ordnung kommt. Aber jetzt ist es noch nicht in Ordnung. Und das betrifft auch uns. Uns als Christen, die den Heiligen Geist haben. Auch wir sehnen uns nach Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Und ist das jetzt zu negativ, zu depressiv? Vielleicht. Und es gibt Zeiten im Leben, da hätte mich das überhaupt nicht berührt. Und wenn das bei dir jetzt auch so ist, dann ist das auch okay. Ich möchte das nicht einreden, wenn du das innerlich nicht fühlst. Aber wenn du es fühlst, dann möchte ich dich einladen, das nicht zu überspringen oder irgendwie zu überspielen mit ein paar frommen Worten. Es ist wichtig zu erkennen, wo du Leid hast, wo du Schmerzen hast, was dich bedrückt. Geh nicht gleich über zu Sieg und Herrlichkeit, sondern stattdessen schau deinem Leid in die Augen, schau auch dem Leid anderer in die Augen. Bevor wir das Leid und das Seufzen dieser Welt nicht wahrnehmen können, wird es uns auch schwierig fallen, die kommende Herrlichkeit wahrzunehmen und richtig einzuordnen. Und das müssen wir, damit wir Paulus von ganzem Herzen zustimmen können bei dem, was er an schönen Sachen sagt. Und ich möchte dich einladen, dass wir das jetzt zusammen mal tun, dass wir uns eine kurze Zeit nehmen und dass du dir darüber Gedanken machst, was bringt dich persönlich zum Seufzen? Was ist dir schwer? Worunter leidest du? Eine Minute oder vielleicht nicht ganz eine Minute Zeit, dass wir jetzt mal zusammen darüber nachdenken. Und ich darf dir zusagen, Gott hat das gehört, was du in deinem Herzen jetzt gedacht hast. Er sieht mit dir, unter was du leidest. Paulus kennt den Punkt der totalen Verzweiflung, der Schwachheit, der Ratlosigkeit. Er weiß nicht mal mehr, was er beten soll, wie er beten soll. Was beschreibt er hier in unserem Text? der Heilige Geist übernimmt. Er übernimmt das für ihn. Und durch den Heiligen Geist steht Gott selbst an seiner Seite. Und was tut er? Er seufzt mit ihm. Er ist nicht über ihm. Er ist auch nicht mal nur neben ihm. Er ist in ihm durch den Heiligen Geist. Und das gilt nicht nur für Paulus, das gilt für dich und das gilt für mich. Mein Gott seufzt mit mir über die Probleme auf meiner Arbeit. Er seufzt mit mir über die Situation. Und das ist ja schon ein erster Trost. Aber dabei bleiben Paulus nicht stehen und dabei bleiben auch wir nicht stehen. Das eine, das sind meine Probleme, meine Herausforderungen, aber das andere, das ist die künftige Herrlichkeit. Paulus bestimmt die Größe seiner Probleme und das machen wir jetzt auch. Vielleicht sagst du, ich habe so Probleme wie hier links. Oder vielleicht sind deine Probleme auch größer, so mittelschwer. Oder vielleicht sind sie auch riesig schwer. Das hat Paulus bestimmt. Ist auch klar, dass man das nicht so auf eine Zahl genau machen kann, aber als Zahlenmensch mache ich es dann doch mal so. Also er bestimmt die Probleme und sagt, das habe ich verstanden. Das sind meine Probleme. Und jetzt sagt er, lass uns doch mal einen zweiten Blick werfen. Einen zweiten Blick auf Gottes Herrlichkeit. Und das versucht er jetzt zu bestimmen. Das kann man natürlich auch nicht mit einer Zahl bestimmen, aber ihr merkt schon, das geht aus der Skala raus. Er stellt fest, die Herrlichkeit Gottes, die ist größer als meine Probleme. Ich muss mal einen Schritt zurücktreten. Und er tritt einen Schritt zurück und er merkt, die Skala ist immer noch überschritten. Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, die Zukunft bei ihm, die ist immer noch größer als meine Probleme. Dann trete ich noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück und noch einen Schritt zurück. Und jetzt merke ich, da ist Gottes Herrlichkeit, dass die in Wirklichkeit unendlich ist, ist uns klar, aber für das Bild hier brauchen wir das jetzt mal so. Ja? Und er stellt fest, die Probleme, die sind nicht weg und die sind auch ernst. Aber im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, fallen sie letztlich nicht mehr ins Gewicht. Ist es zu groß für mich? Allerdings. Ist es zu groß für Jesus? Niemals. Und militärisch ausgedrückt, Paulus ist in der Lage, die Größe der Truppen des Gegners zu bemessen, aber er ist auch in der Lage, sich über die Stärke seiner eigenen Armee, zu der Armee, wo er gehört, die eben realistisch einzuschätzen. Und er sieht, dass das Jesus-Team viel stärker ist. Und er erkennt, es kommt nicht darauf an, mit wem ich mich auseinandersetzen muss, wer vor mir steht. Es kommt darauf an, wer hinter mir steht. Und das ist Jesus. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist die realistische Sichtweise auf dein und mein Leben. Und so will ich auch auf mein Leben schauen. Das soll meine Perspektive sein für das Jahr 2023. Paulus führt das etwas später im Kapitel weiter aus. Ich lese noch ein paar Verse aus Kapitel 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir werden einmal bei ihm sein. Dort wird es kein Leid und keine Tränen mehr geben. Und niemand kann das verhindern. Diese kaputte, diese seufzende, diese stöhnende Welt, die mit dem ganzen Leiden, die hat der Mann am Kreuz wieder ganz gemacht. Und diese Aussichten sind so gut, dass Paulus schreiben kann, dass uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Sogar die schlechten. Der Satz meint nicht, dass das Schlechte auf einmal gut wäre. Es bleibt schlecht. Aber es schadet uns im Hinblick auf die Ewigkeit nicht. Sondern es macht die Herrlichkeit eigentlich noch größer. Es gibt Grund zur Hoffnung. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin, sagt Paulus. Wir glauben an etwas, das wir noch nicht sehen können, sonst wäre es ja kein Glauben. Aber wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat sich durch Jesus selbst für uns eingesetzt. Er hat uns bis zur Unendlichkeit und zurückgeliebt. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Gar nichts. Angst? Nicht. Traurigkeit? Nicht. Verzweiflung? Nicht. Mächtige Menschen? Nö. Nicht mal Engel und auch nicht der Tod. Und das möchte ich mir bewusst machen im neuen Jahr. Es mag Probleme geben auf meiner Arbeit. Es mag auch bergab gehen mit Deutschland. Es mag kalt werden oder auch dunkel. Das ist alles ernst und gefährlich und das geht auch nicht einfach so weg. Aber im Verhältnis zur Liebe Gottes, zu mir, zu uns, fällt es letztlich nicht ins Gewicht. Mir, dir werden alle Dinge zum Besten dienen, selbst die schlechten. Was wird das neue Jahr für uns bereithalten? Nun, das werden wir sehen. Alles wissen wir noch nicht. Aber ein paar Sachen, die wissen wir schon. Es wird ein Jahr sein, in dem wir gemeinsam unterwegs sind als FEG Wetzlar. Es wird ein Jahr sein, in dem wir unter der Führung unseres Herrn ihm hinterhergehen. Wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern, nicht nur heute, sondern oft. Ein Zeichen dafür, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Wiederauferstehung unser Leben wieder in Ordnung gebracht hat. Ein Zeichen dafür, dass wir zusammengehören. Wir werden gemeinsam sonntags hier Gottesdienst feiern und die großen Feste und auch die kleinen. Wir werden unter der Woche zusammenkommen in Kleingruppen. Wir werden Anteil nehmen aneinander. Ich bete für Menschen, die in diesem Jahr zu unserem Herrn Jesus finden oder zu ihm zurückkehren, weil er da steht, auf sie wartet mit offenen Armen. Und ich bete darum, dass wir alle, die wir heute hier sind, in unserem Herzen die kommende Herrlichkeit in den Blick nehmen. Und diese Herrlichkeit hat einen Namen. Es ist unser Herr Jesus. Lasst uns auf ihn sehen, ihn anbeten. Mit Liedern, mit Worten und mit Taten. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.